Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Heute geht es wieder um eine Länderfolge. Und zwar schauen wir uns an, wie das Leben mit Kindern sich anfühlt, wenn man in Kanada lebt. Und ich habe heute die liebe Kerstin da. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total, dass du uns was über Kanada erzählst. Ich war nur ein einziges Mal da und damals nicht mit Fokus auf Kindern. Und ich würde mich sehr interessieren, wie du da hingekommen bist und überhaupt wie euer Leben aussieht. Du kannst ja einfach mal dich kurz vorstellen und uns mitnehmen auf die Reise.
Ja, also ich bin Kerstin und ich bin Mama von 2 Kindern. Mein Sohn ist 8. Meine Tochter ist 14 Monate und wir sind vor 16 Jahren haben wir Deutschland verlassen und sind nach Kanada gekommen. Wir leben in Montreal, wir leben also im Osten von Kanada in der Provinz Quebec. Das heißt, alles, was ich erzähle, bezieht sich wirklich auf Quebec. Ich habe nicht so viel Wissen über die anderen Provinzen, vor allem in Bezug auf Kinder und Bildung und was auch immer. Also Kanada ist sehr, sehr groß und wir haben uns für den Osten entschieden, weil mein Partner gerne vor 16 Jahren seinen PhD machen wollte. Ich war super jung und ich habe gesagt, ich komme halt mit. In Deutschland hatte er nicht so richtig die Möglichkeiten, seinen PhD zu machen. Und so ging es dann halt doch irgendwie um das Ausland. Und er hat dann halt hier in Montreal an der Universität McGill eine Stelle bekommen. Ja, und dann hat uns der Weg hierher geführt. Für mich damals nur für ein Jahr. Ich dachte, ich gehe halt mal mit und ich guck, was passiert. Ich hatte damals keine Arbeit und ich war aber super jung und ich dachte, so viel kann ich ja nicht verlieren. Und für ihn war das schon für die 4 Jahre gedacht und mittlerweile sind wir 16 Jahre hier. Und aus unseren 2 Koffern, mit denen wir hierher gekommen sind, ist mittlerweile ein ganzes Leben geworden.
Wahnsinn. Dein Partner ist auch aus Deutschland.
Ja, genau. Das ist auch aus Deutschland. Wir kommen beide aus der gleichen Region. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und ich wusste schon immer, dass er sein PhD irgendwann machen möchte. Aber ja, die Hoffnung war schon irgendwie, dass er das in Deutschland machen kann. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, als wir im Zug saßen und er dann gesagt hat, wenn ich hier in Deutschland nichts kriege, was hältst du davon, wenn wir ins Ausland gehen? Und das war für mich nie ein Thema. Ich wollte niemals Deutschland verlassen. Eigentlich wollte ich niemals meine Region verlassen. Und ich weiß, wie damals für mich wirklich so viel zusammengebrochen ist, als er diesen Vorschlag gebracht hat. Und das war ein Gedanke, der lange wachsen musste. Und wir sind dann auch einmal hierher gekommen im März nach Montreal für 3 Tage für eine Veranstaltung an der Uni. Ja, und das war sicherlich nicht Liebe auf den ersten Blick. Montreal ist eine super schöne Stadt, aber sie ist nicht schön auf den ersten Blick. Man muss seine Orte finden. Aber es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber es war halt so ein, wir probieren es halt aus. Wir gucken uns das mal an. Und ja, wir sind halt jetzt hier immer noch.
Ich war auch schon mal da tatsächlich für einen Tagesausflug und Quebec kenne ich auch. Ich erinnere mich daran und korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Oh Gott, ich hoffe nicht, aber da ist ja Französisch unter anderem auch Amtssprache, oder? Habt ihr da jetzt auch Französisch gelernt, notgedrungen, oder seid ihr mit Englisch unterwegs?
Quebec ist offiziell französischsprachig,
Ah ja, okay.
Wobei Montreal relativ bilingual ist, je nachdem, wo man sich befindet. Wir sprechen beide Französisch.
Ach, stark.
Um hier einwandern zu dürfen, muss man einen Französischtest bestehen. Und der ist richtig knackig. Das heißt, ich habe in der Schule Französisch gelernt, aber wenn man das dann in dem natürlichen Umgebung dann auch wirklich sprechen muss, dann ist das echt schwer, vor allem hier, weil es einen sehr starken Dialekt gibt. Und ich habe sehr viele Französischkurse genommen. Aber wir haben den Test bestanden und in unserer Umgebung, in unserem Alltag sprechen wir Englisch und Französisch.
Ach, wie krass. Und sprecht ihr Französisch auch wirklich so fließend, wie ihr Englisch könnt? Also, oder?
Also wenn ich aussuchen kann, spreche ich immer Englisch, aber ich kann schon auch Französisch sprechen.
Ach, das ist cool.
Die Tagesmutter meiner Tochter, die spricht nur Französisch und wenn ich mit ihr spreche, ich bin gezwungen, Französisch zu sprechen und ich kann mit ihr eine Konversation führen.
Das finde ich
Ja.
aber wirklich beachtlich. Und eure Kinder sind da wahrscheinlich Französisch, Englisch, beziehungsweise kannst ja gleich noch was zu deinen Kindern sagen. Und dann Deutsch, oder? Wollt ihr? Also
Also zu Hause sprechen wir nur Deutsch.
cool.
Wir machen da, ja, das ist für uns ganz wichtig, dass wir zu Hause ausschließlich Deutsch sprechen. Das ist unsere Familiensprache. Wir versuchen zum Großteil auch nur deutsche Bücher zu haben. Mein Sohn hört deutsche Podcasts.
Mega.
Wir gucken die Sendung mit der Maus. Also wir machen da schon also nicht eine große Sache daraus, aber es ist uns wichtig, dass in unserem Haus das Deutsche einen ganz großen Stellenwert hat. Aber im Kindergarten und auch in der Schule spricht mein Sohn nur Französisch. Wir sind gezwungen, weil wir Immigranten sind, wird es hier nach dem Gesetz, müssen wir unser Kind, wenn wir es auf eine öffentliche Schule schicken, auf eine französischsprachige Schule schicken. Das wussten wir von Anfang an, deshalb haben wir unseren Sohn auf einen französischen Kindergarten geschickt und der geht jetzt auch in eine französische Schule. Und die Tagesmutter meiner Tochter, die spricht nur Französisch. Und das
Und
heißt, Englisch spielt in unserem Alltag eine große Rolle, weil wenn wir Freunde treffen, sprechen wir oft Englisch. Es gab eine Zeit, da war Englisch zwischen mir und meinem Partner eine geheime Sprache. Wenn wir was besprechen wollten, was mein Sohn nicht hört, haben wir Englisch gesprochen. Das funktioniert nicht mehr. Also er versteht es auf jeden Fall, er versteht deutlich mehr, als er zugibt und er spricht auch mehr, als er uns zugibt. Es kommt langsam, aber wir haben absichtlich erstmal nur zwei Sprachen zugelassen und so langsam, also ich bin überzeugt, dass er Englisch sprechen lernen wird. Das
natürlich.
wird hier in der Stadt auf jeden Fall kommen und das kommt auch jetzt schon.
Und wie machen
Ja.
das dann andere Kinder, wenn die dann auch auf die französische Schule oder den französischen Kindergarten gehen? Wo greifen die Englisch auf?
Ja, es gibt bei den Kindergärten, es gibt offiziell bilinguale Kindergärten, es gibt eher englischsprachige Kindergärten. Wenn die Familien zu Hause eher Englisch sprechen, dann gehen sie trotzdem auf eine französische Schule. Die französischen Schulen haben hier so ein Programm, das nennt sich Classe d'accueil, wo Kinder hingehen, die noch nicht so gut Französisch sprechen. Also in diesem Programm lernen die Kinder halt intensiv Französisch.
Ah ja.
Das ist nicht jede Grundschule bietet das an, aber wenn das Französisch-Level einfach noch nicht ausreicht, dann gehen die Kinder in diese Classe d'accueil und da lernen die dann Französisch. Dennoch haben wir schon festgestellt, ich finde, das Französisch-Level, was da erwartet wird ab Klasse 1, das ist schon echt knackig. Also wenn man da nicht wirklich gut Französisch spricht, stelle ich mir das sehr schwer vor.
Interessant, also es hat doch
Ja.
eine große Relevanz, Französisch im Alltag
Sehr
und
große Relevanz. Hier
auch
in Quebec auf jeden
Frankreich
Fall.
auch, oder? Also das ist fast so stolz, wie die Franzosen ihre Sprache und Frankreich bewahren.
Ja,
Wow.
natürlich, ja.
Sehr interessant. Lass uns mal zurückspringen, wenn du magst. Ihr seid also ausgewandert und irgendwann stand fest, wir bleiben da oder ihr seid einfach länger geblieben, hast du gesagt, ihr hattet eure zwei Koffer und irgendwann, wann kam denn der Punkt, dass ihr dann auch gesagt habt, hey, wir verlängern jetzt oder jetzt ist Deutschland wirklich nicht mehr das, was wir uns vorstellen können, zurückzugehen?
Also ausgewandert sind wir in dem Sinne nicht. Also wir sind niemals aus Deutschland weggegangen, weil uns Deutschland nicht gefallen hat. Es
Okay.
war eher so ein, ja, beruflich gab es halt für meinen Partner hier eine bessere Option. Das Thema hat ihm sehr zugesagt, die Universität ist sehr gut. So war das eher so eine Entscheidung ich würde schon sagen, für die Karriere meines Partners, ja. Dann bin ich halt mitgegangen und das Leben war irgendwie spannend. Wir haben so viele Leute kennengelernt. Wir waren so sozial wie, glaube ich, nie wieder in unserem Leben. Wir haben so ein gutes Netzwerk aufgebaut. Und ja, und irgendwann war der PhD vorbei. Ich konnte mich beruflich auch ganz gut finden. Ja, und der PhD war vorbei und dann ging das irgendwie so weiter. Dann kam halt der Postdoc. Und dann irgendwann kam eine Stelle und bei mir lief es beruflich auch ganz gut. Und irgendwie haben wir diesen Absprung nicht geschafft. Es war dann so, wir haben uns hier was aufgebaut, vor allem halt Freundschaften und soziales Netzwerk. Und es fühlte sich einfach gut an, noch zu bleiben.
Ja, schön. Also du meinst ausgewandert in dem Sinne nicht, weil für dich sind Auswanderer dann Leute, die da bewusst von einem
Ja, die
Ort
bewusste
weggehen,
Entscheidung
weil,
treffen,
okay, ihr
ja.
seid dann eher da so gestrandet durch den Job und jetzt einfach, es
Richtig.
war so schön, dass es einfach keinen Grund gab. Ich meine, klar, wenn man sich auch Freunde da, einen Freundeskreis aufbaut, stelle ich mir
Ja.
das super schwer vor, auch zu sagen, ich lasse das jetzt hinter mir, weil es macht einen ja auch aus und es prägt einen und
Ja. Und ich finde, wir haben dann oft überlegt, wenn wir nach Deutschland zurückgehen, ja, wo würden wir denn dann hingehen? Wir haben in Düsseldorf gelebt, ich habe in Bayreuth studiert. Ja, aber nichts von diesen Orten, da habe ich irgendwelche Wurzeln geschlagen. Da, wo unsere Eltern leben, ja, das wäre schon nett, aber so richtig war das auch kein Ja. Und es war dann immer so, wenn ich wieder nach Deutschland zurückgehe, dann fange ich da ja auch wieder von vorne an. Da
Ja,
habe ich auch
total.
nichts.
Klar.
Da muss ich mich auch wieder beruflich wieder neu orientieren. Wir müssen wieder neue Freunde finden. Und wir haben 2 Jahre in Düsseldorf gelebt. Wir fanden das echt schwer, da Fuß zu fassen in diesen 2 Jahren. Ich habe gar keine Freundschaften mehr von Düsseldorf. Das war nicht so einfach. Ich fand, hier haben wir relativ schnell Freundschaften geschlossen. Und es war einfacher hier. Ich hatte das Gefühl, wir wurden mit offenen Armen empfangen als jetzt an einem anderen Ort in Deutschland.
Glaubst du, das ist die Mentalität vielleicht, weil man sagt das ja über die USA auch, dass sie schon welcoming sind und auch offen und locker und gut, ich weiß am Ende nicht, wie es je nach Region ist, ob man sich das auch natürlich erarbeiten muss. Freundschaft braucht immer Investment, aber würdest du sagen, die Kanadier sind generell offen?
Ja,
Ja,
ja.
schön.
Und ich glaube auch, gerade Montreal ist einfach sehr, sehr international. Es ist eine Stadt, da ist ein großes Kommen und Gehen. Leute kommen, suchen Anschluss. Ja, leider gehen sie eben auch wieder.
Ja.
Das haben wir leider auch erfahren. Das heißt, viele der Freundschaften, die wir vor 12 Jahren oder vor 15 Jahren geschlossen haben, die haben wir immer noch, aber die sind nicht mehr hier in Montreal. Ich finde halt, die Leute sind einfach offener, weil sie selber diese Erfahrung gemacht haben, die hierher zu kommen und erstmal niemanden zu kennen.
Ja.
Und man muss die Arme ein bisschen öffnen und eine gewisse Offenheit mit sich bringen, um neue Menschen in das Leben aufzunehmen. Und mein Eindruck war in Deutschland, also gerade jetzt, ich spreche jetzt von Düsseldorf, eben weil ich da die Erfahrung gemacht habe, auch Bayreuth, Menschen sind da oft verwurzelt, die haben ihre Freundschaften von Kindeszeiten, von der Jugendzeit. Die sind da etabliert, oft haben sie ihre Familien natürlich da. Das ist richtig schwer, da reinzukommen und da einfach Zeit mit den Leuten zu verbringen. Und das ist hier einfacher.
Es geht
Und
selbst mir
ja,
so.
Kanadier sind schon deutlich offener.
Das ist schön.
Wenn man sie nicht so gut kennt, vielleicht ein bisschen oberflächlicher. Aber ich fand es deutlich einfacher, hier Fuß zu fassen im sozialen Bereich.
Okay, das klingt aber sehr schön. Wie ging es dir denn dann, als du schwanger geworden bist? Und das ist ja auch immer spannend, in einem anderen Land ein Kind zu bekommen und da betreut zu
Ja.
werden. Wie war das für dich?
Ich habe keinen Vergleich zu Deutschland. Das heißt, ich habe beide Kinder hier bekommen. Und also ich habe mich immer sehr gut betreut gefühlt. Ich glaube aber von dem, was ich von meinen Freundinnen in Deutschland höre, dass die Betreuung hier deutlich unpersönlicher ist. Und auch eher medizinisch. Also es wird nur das gemacht, was medizinisch notwendig ist.
Ja.
Man hat zum Beispiel, wenn eine Schwangerschaft völlig unkompliziert verläuft, hat man theoretisch einen, wenn überhaupt zwei Ultraschalls.
Okay, also ich habe drei. Ich bin jetzt auch
Ja.
schwanger und ich
Ja.
bei meinem ersten Kind vor vielen, vielen, vielen Jahren hatte ich noch bei jedem Besuch dann, wenn man einmal im Monat
Ja.
Ultraschall in Deutschland. Irgendwie haben sie das, glaube ich, in den letzten Jahren auch verringert, wegen
Okay.
Kostengründen vermutlich. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn jetzt ich besorgt wäre, ist es schon diese persönliche Betreuung, die du sagst, sie ist schon da. Also ich könnte jetzt auch immer anrufen oder morgen habe ich zum Beispiel wieder einen Termin, einen Check-up und dann, glaube ich, will ich auch mal eine Blutuntersuchung machen lassen und da nochmal genau reinfragen. Und ja, also ich glaube schon, man wird schon gut versorgt in Deutschland. Man zahlt ja auch dementsprechend hohe Abgaben. Also das, ja, würde ich
Ja.
sagen, in Ordnung, das Paket.
Ich wurde zum Beispiel gar nicht von einer Frauenärztin betreut. Schwangerschaften, wenn recht unkompliziert verlaufen, dann wird man von einem Allgemeinmediziner betreut, der darauf spezialisiert ist. Meine Allgemeinmedizinerin, sie betreut keine Schwangerschaften. Sie hat mir dann halt in ihrer Klinik eine andere Ärztin empfohlen, hat mich da verwiesen, mit der habe ich gearbeitet. Aber eigentlich habe ich eher mit der Krankenschwester von ihr gearbeitet, weil sie mich eigentlich nur gesehen hat, wenn ich ernste Fragen hatte. Ich habe mich wirklich gut betreut gefühlt. Ich konnte auch alle meine Fragen stellen und ich hatte immer genügend Zeit. Es wird auch bei jeder Untersuchung wird dann der Herzschlag gesucht mit dem Doppler. Meine Sorgen wurden auch sehr ernst genommen, aber rein jetzt vom, ich könnte jetzt nicht sagen, ich möchte gerne einen Ultraschall haben, weil die Klinik gar kein Ultraschallgerät hat.
Okay.
Ja, also die Schwangerschaften werden in der Regel von Allgemeinmedizinern betreut und dann hat man eine Verbindung zu einem Krankenhaus. Man sucht sich auch kein Krankenhaus aus. Das war auch etwas, was ich lernen musste. Man hat einen Arzt und der Arzt steht in Verbindung mit einem Krankenhaus. Und meine Ärztin hat ein bestimmtes Krankenhaus hier in Montreal, also entbinde ich in diesem Krankenhaus.
Ach was,
Und
okay.
ich konnte mir das Krankenhaus angucken. Also wir haben uns damals die Station angeschaut und also es gab da schon in einem Infoabend und sowas, das gab es schon. Aber es war für mich klar, dass das das Krankenhaus ist, sonst muss ich die Ärztin wechseln. Und das ist super schwierig hier, das macht man hier nicht.
Ah, okay.
Ja, und wenn man dann halt einen Ultraschall hat, dann geht man halt in die Ultrasound Department und da bekommt man einen Termin und dann geht man in dieses Department und bekommt da den Ultraschall. Und die Daten werden dann zur Ärztin geschickt. Das macht also nicht die Ärztin selbst. Es ist also im Grunde schon sehr unpersönlich, weil man die Person, die den Ultraschall macht, gar nicht kennt.
Ja.
Aber die Daten des Ultraschalls, die werden jeweils mit dem Arzt besprochen und wenn dann irgendwas nicht ja, vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, wird dem Ganzen auch nachgegangen.
Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Test machen wollen würdest, auch, ich sag mal, auf Chromosomen oder Erbkrankheiten,
Ja.
hast du was gemacht oder muss man es extra bezahlen?
Also es gibt ein Screening, ein Trisomie-Screening.
Ja.
Bei meinem Sohn vor 8 Jahren, ja, war das noch so ein bisschen unzuverlässig. Wir haben das trotzdem damals gemacht. Da habe ich aber erst recht spät das Ergebnis bekommen. Und das wird von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Es gibt aber auch, es ist so ein Test, da nennt sich, glaube ich, Harmony-Test.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das in Deutschland ähnlich ist, aber das ist so ein, also das ist ein Chromosomentest, ein Gentest. Den musste man privat bezahlen. Und der steht in Verbindung mit einem Ultraschall in der 12. Schwangerschaftswoche. Und bei meinem Sohn vor 8 Jahren hätte ich vom Arzt her kein Ultraschall in der 12. Woche gehabt. Den haben wir dann damals privat gemacht, da sind wir in eine Privatklinik gegangen, damit wir halt in der 12. Woche einen Ultraschall haben. Aber das mussten wir privat bezahlen. Jetzt bei meiner Tochter, 8 Jahre später, wurde das Screening so ein bisschen verändert und das ist jetzt ein bisschen zuverlässiger. Und das beinhaltet auch einen Ultraschall in der 12. Schwangerschaftswoche, wo dann die Nackenfaltenmessung
Ja,
stattfindet.
ja.
Der Ultraschall, das ist so eine Sache von nicht mal 5 Minuten. Also ich bin damals alleine hin, weil mein Partner leider nicht da war. Und das ist wirklich, die macht die Messung, guckt kurz, ob das soweit alles okay aussieht und dann ist das auch schon wieder vorbei.
Okay. Und warst du
Ja.
trotzdem in der ganzen Schwangerschaft entspannt dadurch? Es wird ja offensichtlich auch nicht Panik geschürt, oder warst du eher besorgt?
Ich fand es sehr entspannend eigentlich. Ich hatte schon das Gefühl, gut betreut zu sein. Dadurch, dass ich es nicht anders kenne, war das für mich einfach normal.
Ja,
Ja,
verstehe.
alle Werte, die so bei irgendwelchen Tests erstellt wurden, die waren alle okay. Also hatte ich gar keine Sorgen in dem Sinne. Ja,
Okay.
und die Schwangerschaft hier wird auch erst ab der 12. Woche ist man, ja, wird es auch so richtig verfolgt. Wenn man Komplikationen hat vor der 12. Woche, geht man in die Notaufnahme.
Ja.
Ich will nicht sagen, das zählt ja noch nicht so richtig, aber das wird in dem Sinne noch nicht betreut. Also ich hatte meinen ersten Termin bei meiner Ärztin in der 12. Schwangerschaftswoche.
Okay.
Oder vielleicht in der 10., also kurz davor. Ja, das ist
Ja,
sehr
es geht schon
unpersönlich.
anders. Also
Aber
es,
es funktioniert.
das ist erstmal gut. Wie hast du denn dann letztlich auch die Geburt erlebt? Weil es ist klar, wir müssen jetzt nicht komplett alles ableiten, aber fandest du da die Betreuung auch gut oder fandst du es gut, wie man mit dir umgegangen ist? War es wertschätzend? Hat man dich danach auch, na, nach der Geburt, hat man da Midwives oder Hebammen? Wie ist das geregelt? Wer kümmert sich dann um dich?
In
Niemand?
meinem Fall, ich mich selbst und mein Partner.
Okay.
Also wir hatten, es gibt hier Hebammen, aber auf die hat man nur ein Anrecht oder man kann eigentlich nur eine Hebamme in Anspruch nehmen, wenn man eine Hausgeburt plant oder ins Geburtshaus geht. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind eben in dieses Krankenhaus gegangen, wo auch die ganzen Untersuchungen stattfanden. Das Krankenhaus hat einen sehr guten Ruf und ich habe mich während der gesamten Geburt bei beiden Geburten sehr gut betreut gefühlt. Ja, trotzdem, also ich glaube, es ist ein bisschen, ja, ich wurde bei beiden Geburten leider eingeleitet. Das war bei meinem Sohn, habe ich das ein bisschen hinterfragt, ob das wirklich nötig war. Man wird hier eingeleitet, es ist ja 7 Tage nach dem errechneten Geburtstermin. Das wird auch nicht richtig, ja, ob das jetzt medizinisch notwendig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich wurde am 5. Tag eingeleitet, weil angeblich das Fruchtwasser ein bisschen low war. Ich glaube, das war jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber ich wusste es auch nicht besser.
Ja, klar.
Ja, und wenn sie das zu dir sagen, ja, dann macht man es halt irgendwie. Also ich habe bei meinem Sohn, habe ich das Gefühl gehabt, habe ich sehr viel gemacht, weil es mir halt empfohlen wurde. Bei meiner Tochter war ich dann schon so ein bisschen, habe ich das Ganze schon mehr hinterfragt.
Okay.
Ja, ich wusste bei meinem Sohn auch noch nicht so richtig, auf was ich mich einlasse. Ich wusste ja nicht so wirklich, was da auf mich zukommt.
Da.
Meine Tochter schon. aber ich, ja, ich glaube, ja, also während der Geburt an sich ist auch keine Hebamme anwesend. Die Hebammen sind nicht im Krankenhaus. Man wird betreut von Krankenschwestern. Und während der tatsächlichen Austreibungsphase hat man ein Team von einer Krankenschwester, eine Ärztin und eine Assistenzärztin oder einen Assistenzarzt. Es ist so ein Team aus 3 Leuten, die einen dann in der tatsächlichen Austreibungsphase begleiten. Ja, während auf der Entbindungsstation, also bei meiner Tochter war das tatsächlich so, da gab es nur eine einzige Ärztin. Und ja, die musste dann halt die Entscheidung treffen, wer zuerst entbinden darf. Da war noch eine andere Frau, die gleich weit war in der Geburt wie ich. Also das war schon so ein bisschen kritisch, wenn man sich so überlegt, dass da eigentlich nur eine Ärztin ist, die tatsächlich die Geburt durchführen kann.
Ja, verstehe.
Und ja. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, weil ich in Deutschland noch nicht entbunden habe, aber so haben wir ja auch Kontakt miteinander aufgenommen. Man wird schon ein bisschen ermutigt in Richtung Epidural, also PDA.
Ja,
Ich weiß nicht ganz genau die Prozentzahl, aber ich glaube, der absolute Großteil der Frauen hier in Kanada bekommt die PDA. Und das wird auch vom Krankenhaus so ermutigt.
Und das ist aber für die meisten wahrscheinlich normal, weil es kulturell ja dann akzeptiert ist. Oder war
Ja.
das mit anderen Mamas im Gespräch, die fanden das jetzt auch nicht so gut?
Also ich glaube, wenn du ins Geburtshaus gehst oder eine Hausgeburt planst, ja, dann weißt du, dass du keine Möglichkeit hast, diese Epidural zu bekommen. Teil meines Geburtsplanes war, dass ich gerne sagen wollte, wann ich die Epidural möchte und ob ich sie möchte. Also mein Plan war, dass ich nicht gefragt werde. Und mein Partner hat das auch immer wieder so, ja, kommuniziert. Und trotzdem, ich wurde bei beiden Geburten gefragt. Und ich habe bei beiden Geburten ja gesagt. Und ich bereue es auch nicht.
Ja,
Also
klar.
ich bereue es überhaupt nicht. Bei meinem Sohn, so eine sehr, sehr lange Geburt. Ich war sehr erschöpft. Ich konnte dank der Epidur ein bisschen schlafen. Das fand ich echt einfach auch, es hat mir nochmal Energie gegeben. Und bei meiner Tochter, ja, ich glaube, so viele Frauen nehmen die Epidural hier in Anspruch und das ist einfach okay. Das wird überhaupt nicht hinterfragt, das wird auch
Ja.
nicht gewertet. Man
Ja,
ist nicht
finde ich aber auch
gleicher,
gut,
nur
wenn
weil
das
man.
nicht wert wird. Ich finde, das
Ja,
kann jeder für sich
absolut.
entscheiden, ne? Also ich überlege mir das auch gerade, weil ich habe ja nun schon 3 Kinder bekommen. Und obwohl man es schon dreimal gemacht hat, hat man jetzt nochmal so ein
mehr Respekt, wenn man weiß, oh Mist, das ist echt nicht angenehm. Also ich würde mir das auch auf jeden Fall offen
Und ich
halten.
meine, ich bin bei beiden Geburten eingeleitet worden. Ich weiß nicht, wie eine Geburt natürlich verläuft. Ich habe das nicht erlebt. Aber man hat natürlich dann noch die Medikamente, die dann noch ein bisschen eine Rolle spielen. Und ich bin einfach froh, dass es nicht gewertet wird. Das ist einfach, es ist okay.
Schön.
Man macht es und das ist keine schlechtere Geburt. Die Geburt
Nee,
ist
gar nicht. Ach, überhaupt nicht. Das ist
genauso
alles. Das ist
sacred und genauso, also ja,
Arbeit
besonders wie beim
einfach. Der
Impact.
Körper leistet Unglaubliches, egal wie, ne?
Ja,
Ob auch Geburt,
ja.
ob Epidural, ob. Mich würde interessieren, ob das Stillen gefördert wird oder ob man.
Sehr, ja.
Ja, wird es? Schön.
Sehr, sehr, sehr gefördert.
Schön.
Schön, ja. Also es war schon bei meinem Sohn, habe ich so viel Unterstützung bekommen. Auf der Postpartum Unit, also da, ne, wo dann nach der Geburt, also das wird sehr, sehr, sehr ermutigt.
Ah, schön.
Man bekommt da auch sehr viel Unterstützung. Also bei meinem Sohn, ja, immer wenn ich meinen Sohn anlegen wollte, habe ich geklingelt und dann kam eine Schwester und hat mir geholfen und hat mich da auch richtig empowered und mir Mut gemacht, dass ich das schon schaffe. Und
Toll.
ja, aber dann kam die bittere Realität, wenn man dann nämlich das Krankenhaus verlässt und dann alleine damit war, hatte ich wirklich große Schwierigkeiten und leider, ja, fehlt einem hier so ein bisschen die Unterstützung. So wie jetzt in Deutschland, jetzt die Hebamme, die dann nochmal kommt und nochmal ein bisschen unterstützt und so, das gibt es hier nicht. Man kann das privat, ja, so eine, wie nennt man das, eine Postpartum Doula,
Ja.
so eine Geburtshelferin, da gibt es welche, die auf Postpartum spezialisiert sind, aber das hatten wir nicht. Ich wusste ja auch nicht, dass ich das brauchen könnte. Ich muss sagen, nach der Geburt bei meinem Sohn, das war richtig schwierig. Ja, und da hätte ich mir schon mehr Unterstützung gewünscht. Und die gibt es auch, aber das ist sehr unpersönlich. Es gibt halt Stillberater und man kann zu verschiedenen Orten gehen, wo es dann so Stillgruppen gibt, die einem immer helfen. Also die wollen das Stillen sehr ermutigen, aber mir war es irgendwann zu viel.
Ja, weißt du, wie lange die Kanadierinnen stillen ungefähr? Oder hast du so einen Querschnitt von deinem Freundeskreis, um sagen zu können, so lange stillen sie und dann ist es okay?
Also sehr, sehr viele Frauen stillen hier während der Elternzeit. Die Elternzeit, wenn die dann zu Ende geht und die Frauen wieder zur Arbeit gehen, wird dann oft gepumpt. Also das wird hier sehr ermutigt. Auch, also ich
Ja.
habe letztendlich nicht gestillt, ich habe gepumpt. Ich habe Milch abgepumpt und das mit der Flasche gegeben. Das war unser Weg. Bei beiden Kindern hat das super geklappt.
Super.
Aber das wird nicht ermutigt. Also das Stillen wird immer wieder, fast schon forciert. Und das
Okay.
ist irgendwie toll, aber es war mir zu viel. Es hat für mich so viel Druck kreiert.
Ich verstehe.
Ja,
Und
ja.
wie lange geht denn die Elternzeit, wenn ich fragen darf?
Die meisten Frauen bleiben so 50 Wochen zu Hause. Die Elternzeit beginnt dann, wenn man aufhört zu arbeiten, also auch vor der Geburt. Viele Frauen versuchen so lange wie möglich zu arbeiten, damit sie dann hinten raus natürlich viel Zeit haben. Also 50 Wochen sind teilweise bezahlt und ab 50 Wochen, ja, dann bleiben die Frauen unbezahlt zu Hause bis zu 18 Monaten. Aber das machen nicht sehr viele. Also ich mache das gerade. Also meine Tochter ist 14 Monate. Ich gehe wieder zurück, wenn nach den 18 Monaten. Aber ich bin da schon eher die Seltenheit. Die meisten gehen so nach 50 Wochen wieder arbeiten, weil dann einfach das Geld nicht mehr das, ja.
Kannst du da sagen, was da prozentual gezahlt wird? Reden wir da von einem Prozentanteil vom vorherigen Netto- oder Bruttolohn oder gibt es einen
Also
Satz
es
dazu?
werden in den ersten 15 Wochen werden 75% des, ja, Netto oder Brutto, das ist eine sehr gute Frage.
Weiß ich halt auch nicht mehr. Ich glaube, in Deutschland ist es netto. Aber ich will jetzt wirklich
Auf
nicht
jeden Fall
falsch.
75% werden gezahlt und ab der 15. Woche, 16. Woche 55.
Das geht dann so rapide runter.
Ja. Und das bis zu 50 Wochen. Und nach den 50 Wochen bleibt man unbezahlt zu Hause, aber man hat 18 Monate lang, also nach 18 Monaten immer noch das Recht auf
Arbeitsplatz.
seinen Arbeitsplatz.
Ja.
Ja.
Ach, immerhin. Okay.
Ja.
Oh. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es überhaupt so eine lange Elternzeit gibt. Ich höre das so selten in all meinen Podcast-Folgen, hier
Ja,
muss
ich
ich dir
weiß.
sagen.
Ich weiß.
Ja, du weißt das, weil ich glaube, USA ist ja auch. Ja, ich
Echt glaube, die bleiben nicht mal
crazy, ne?
6 Wochen zu Hause. Ich war also 6 Wochen vielleicht. Ja,
Hast
ich
du
habe
da
eine
eine Idee
Freundin.
oder hast du da eine Ableitung, warum Kanada da ja doch relativ fortschrittlich ist? Gibt es da Sozialabgaben oder werden.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht Kanada, sondern das ist eher Quebec.
Ach.
Sowas ist auf jeden Fall geregelt in Quebec. Und Quebec ist schon relativ sozial. Sozial orientiert, finde ich. Das sieht man auch bei Kindergärten zum Beispiel, was die öffentlichen Kindergärten betrifft. Ja, also ich finde, ich kann jetzt nicht für die anderen Provinzen sprechen, aber hier in Quebec ist es schon relativ sozial orientiert.
Ja, was mich auch interessieren würde, weil das kam auch in vielen Folgen immer zur Sprache, wie findest du denn so den Zusammenhalt der Mamas untereinander? Gibt es da auch keine Verurteilung und hey, du gehst deinen Weg, you do you, oder ist das so?
Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich kann hier in Kanada einfach sein, wie ich bin. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit Deutschland. Also wir kommen schon nach Deutschland so einmal im Jahr und dann bleiben wir auch relativ lange im Sommer. Wir wollen, dass die Kinder halt einen guten Kontakt zu ihren Großeltern haben. Aber wenn ich wieder nach Kanada komme oder wenn ich wieder in Montreal lande, dann habe ich das Gefühl, ich kann wieder tiefer durchatmen und ich bin einfach wieder ich. Man wird wie hier deutlich weniger verurteilt für seine Entscheidungen. Es wird einfach wahrgenommen, aber es gibt nicht so oft Ratschläge, die man eigentlich gar nicht hören will.
Ja, genau, diese ungefragten Tipps.
Ja, nein, das ist
Denkst
hier
du?
eigentlich nicht so. Ich finde, die Leute lassen hier einfach leben und leben lassen. Ich finde das sehr unterstützend. Ich empfinde das als sehr unterstützend. Ich war mit meiner Tochter relativ viel bei irgendwelchen, ja, Babygruppen und freuen sich die Leute eigentlich eher für einen. Also ich meine, das ist nicht so ein Bewerten.
Ist
Ja.
es in den sozialen Medien, nur falls du es weißt, in Kanada auch so lässig und locker? Weil, was du gerade gesagt hast, dass man in Deutschland ja ungefragt Tipps erhält und sehr schnell bewertet wird, das erlebe ich auch fernab von Social Media. Aber ich erlebe es eben in Social Media in Deutschland nochmal richtig krass.
Ja, das sehe ich auch in Deutschland sehr stark. Und ich weiß nicht, ob das in Kanada anders ist in Social Media, weil ich glaube, dass es einfach so anonym ist und dass die Anonymität von Social Media dann vielleicht gewisse
Leitet.
Charakter, ja, das führt vielleicht oft dazu, dass die Kommentare eher so, ja, crumpy sind und so judging und shaming. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das hier auch teilweise so ist. Aber im wahren Leben erlebe ich sehr wenig Shaming.
Das
Dieses Parent-Shaming und das erlebe ich in Deutschland deutlich mehr.
so viel wert, was du gerade sagst. Ich wünsche mir das ja eigentlich für alle Eltern, dass sie da nicht verurteilt werden,
Ja.
und sie selbst sein dürfen. Ich meine, insofern sie jetzt dem Kind nicht wehtun und.
Natürlich. Aber ich habe eher das Gefühl, wenn ich mein Sohn, ja, wo er noch klein war, wir waren im Park, er wollte nicht nach Hause. Ja, und er ist dann hat seine Krise geschoben, ja, und wir haben ihn dann irgendwie in seiner Krise nach Hause getragen. Dann ist das nicht so wie, boah, die hat ihr Kind nicht im Griff, sondern das ist eher so wie, been there, done this.
Oh,
Also,
krass.
das ist einfach so dieses, ist okay, es geht vorbei, ist nicht
Ja.
so schlimm.
Ja, ich meine, solche Menschen kannst du auch in Deutschland treffen, die dich angucken und sagen, das haben wir auch schon durch. Also ich glaube, aber ich überwiegend klar, manchmal gibt es wirklich diese Blicke, wo ich mir auch denke, es ist gerade nicht fair. Weil du steckst da nicht drin und dann sag lieber nichts, guck lieber nicht hin oder biete vielleicht Hilfe an, falls jemand will oder.
Ja, man kennt auch die Hintergründe ja gar nicht, ne?
Ja,
Was hat diese Familie gerade, was hat das Kind gerade erlebt? Ist es vielleicht gerade aus dem Flugzeug gestiegen und hat eine Nacht nicht geschlafen und führt dann halt eine Krise auf dem Flughafen? Man kennt ja die Hintergründe überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland wird da schneller hingeguckt. Also ich generalisiere jetzt, aber das ist so meine Erfahrung.
ja.
Da wird schnell generalisiert und bewertet und kommentiert und ja, geschämt. Und wenn ich hier bin, es ist einfach so dieses Leben und Leben lassen.
Das ist schön. Wie ist denn jetzt vielleicht für deinen Mann gesprochen? Vielleicht kannst du das ja sagen. Wie sind denn Väter so eingebunden in die Gesellschaft? In Deutschland kann ich es gar nicht genau sagen, weil da will ich jetzt, wie gesagt, auch nicht pauschalisieren. Aber ich würde sagen, noch so hauptsächlich sind viele, viele Männer in der Vollzeitarbeit. Natürlich
Schon
bemühen
auch.
sich auch viele mit ihren Frauen 50-50 zu machen, aber das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so oft auch in meinen Beratungen. Es sind oft die Frauen, die sehr viel Care-Arbeit leisten, Wie ist es in Kanada?
Ja, es sind schon eher die Männer, die arbeiten, also man kann die Elternzeit sich aufteilen. Wenn jetzt mein Partner mehr Elternzeit genommen hätte, hätte ich weniger gehabt. Die Männer haben 5 Wochen ganz sicher. Die können die sich auch aufteilen, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt. Ich kenne jetzt keinen Mann, der das nicht genommen hat. Aber ja, ich glaube, hier geht es auch von meinen Erfahrungen her. Ich glaube, es geht eher um den Hauptverdiener und nicht zwingend Mama oder Papa, sondern eher, wer ist der Hauptverdiener in der Familie? Und die Person hat dann wahrscheinlich weniger Elternzeit. Das ist so das, was ich in meinem Umkreis so erlebe. Und
Okay.
das ist auch bei uns so.
Also könnte durchaus auch die Frau sein, die
Ja,
da
durchaus.
Hauptverdienerin. Das ist ja sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, doch, das ist schon so. Ich meine, das Leben hier in Kanada ist sehr, sehr teuer.
Ja.
Ich weiß, in Deutschland wird es auch immer teurer. Ja, aber man muss halt wissen, es ist einfach hier wirklich ein teures Land. Und man muss schon zugucken, dass man seine Finanzen im Blick hat. Das auf jeden Fall.
Also es ist schon kein billiges Leben sozusagen.
Nein. Also ich
Aber
lebe in einer Großstadt. Natürlich, die Mieten sind hier unglaublich in die Höhe geschossen. Die Lebensmittelkosten sind sehr, sehr hoch. Gerade
verstehe.
wenn man ein bisschen auf Qualität achtet bei den Lebensmitteln, dann hat man richtig hohe Lebensmittelkosten. Ja, ich glaube, bei uns, gerade auch jetzt, weil ich jetzt unbezahlt zu Hause bin, müssen wir schon aufs Geld gucken. Ja, wir können nicht so.
Habt ihr dafür auch mehr Netto vom Brutto? Also, dass man jetzt sagen könnte, auch steuerlich ist das natürlich dann auch attraktiver, weil sonst wäre es ja super hart, wenn man jetzt so hohe Abgaben hat wie in Deutschland und dann aber noch hohe Lebensmittelpreise und hohe Wohnkosten. Oder kannst du das so grob sagen?
Ich glaube, dass es der Umgang hier mit Geld ein bisschen anders ist.
Ja.
Ja, es gibt halt, ich glaube, das ist wie in Deutschland. Es gibt Berufe, da hat man halt ein deutlich höheres Bruttogehalt als andere Berufe. Es gibt hier Leute, die wirklich, ja, am Minimum leben und dann eben auch entsprechend ihre Einkäufe entsprechend planen müssen. Viele Menschen leben hier mit der Kreditkarte. Du kriegst für alles, gibt es Monthly Payments, wenn man das möchte, dass man Sachen Cash bezahlt oder ein volles Payment macht, das ist absolut unüblich. Ich war jetzt gestern beim Kieferorthopäden und habe für meinen Sohn einen Kostenvoranschlag bekommen für seine Korrektur seiner Zahnstellung.
Ja.
Und das wird mir sofort in Monthly Payments angeboten. Also viele Leute, das hat sie mir auch gesagt, dass die wenigsten bezahlen den Betrag voll. Die meisten ja, leben hier so ein bisschen, ja,
Auf
haben halt
Pump?
ihre Manns, ja, auf Pump,
Ja,
ja, auf
okay.
jeden Fall,
Ja,
ja.
okay. Also ist Kanada jetzt auch kein Steuersparparadies,
Nee,
weil
es ist ganz bestimmt nicht.
ja, weil zum Beispiel sagt man der Schweiz ja nach, dass man da wenig Steuern zahlt und dafür aber sehr viel Eigenverantwortung hat für dann Krankenversicherung und für
Okay.
Rücklagen bilden. Also man zahlt ja in der Schweiz je nach Wohnort, je nach Kanton weniger Steuern als in Deutschland. Zumindest ist so mein Wissen. Da hätte mich mal interessiert, wie das in Kanada ist, weil irgendwie muss ja das Leben trotzdem lebbar sein. Also irgendwie muss ja irgendwo, es muss ja irgendeinen Punkt geben, wo es wenigstens da preiswerter ist.
Ich glaube, da ist Quebec sogar noch schlechter dran, weil wir hier noch extra die Quebec-Steuer haben. Während in anderen Provinzen gibt es nur die Federal Tax. Aber hier in Quebec gibt es noch mal eine extra mehr, noch mal eine extra Steuer. Preise werden hier auch nie mit Steuern ausgewiesen. Der Preis, der irgendwo im Supermarkt steht, ist immer der Preis ohne die Steuer. Man muss immer die Steuer
Wirklich?
hinzurechnen. Ja.
Oh.
Also Quebec ist nicht wirklich ein Steuerparadies.
Okay. Aber die Lebensqualität
Ja.
ist vielleicht hoch, wenn ich es raushöre, dass.
Die Lebensqualität ist hoch. Also für uns ist die Lebensqualität wirklich hoch, weil wir einfach das Leben auch in der Stadt genießen.
Das
Ja,
glaube
und
ich. Also.
Kanada, ich meine, viele Menschen haben so die Vorstellung, wir leben in einer Holzhütte am See.
Nee,
Wenn wir
nee,
sagen, dass wir in
denke ich
Kanada
gar
leben,
nicht.
also nein, wir leben in einer Großstadt. Aber gerade das Leben in Montreal, das bietet unglaublich viel. Und man hat aber auch Aktivitäten, gerade mit Kindern, die halt einfach auch nichts kosten. Also
Schön.
wir bezahlen zum Beispiel für Schwimmbäder keinen Eintritt. Das
Was?
sind jetzt keine Spaßbäder, aber das sind halt, wenn man einfach nur ins Schwimmbad gehen will zum Schwimmen ein bisschen im Wasser rumplanschen, das kostet nichts.
Das ist ja
Nee, im
toll.
Winter gehen wir Eislaufen, das kostet auch nichts. Das sind super, super gute Eisflächen, die werden, da kostet, bezahlt wir nichts dafür.
Das ist schön.
Es gibt viele Aktivitäten, ja, so Aktivitäten für Kinder auch, in Parks, jedes Wochenende. Es kostet oft nichts.
Okay,
Also
also es ist nachher nur um
man kann schon
Lebensqualität.
eine gute Lebensqualität haben, wenn man auch darauf achtet, was man, welche Aktivitäten man sich aussucht. Wenn ich natürlich immer in den zu La Ronde gehe, das ist ein Amusement-Park oder irgendwelche Kinder-Trampolin-Parks oder so, da bezahle ich halt richtig Geld.
Ja.
Ja, aber das kann man, ich glaube, das kann so die Familie auch so ein bisschen selber entscheiden, aber es gibt definitiv Möglichkeiten, hier die Lebensqualität hochzuhalten mit Kindern und trotzdem, ich will nicht sagen, relativ wenig zu bezahlen, aber das für das kleine Geld zu machen, ja.
Und wenn ich fragen darf, weil Lebensqualität scheint hoch zu sein, findest du es auch sicher? Also so von der Kriminalität, findest du das auch in Ordnung? Klar, du lebst ja, du kennst es nicht anders, für dich passt es wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du noch einen Vergleich ziehen kannst zu irgendeiner deutschen Stadt, dass du sagst, da fühlst du dich vielleicht ein bisschen anders.
Ich fühle mich sicher und ich habe mich auch noch nie wirklich unsicher gefühlt.
Super, okay.
Ich bin nachts nicht mehr so viel unterwegs, seitdem ich Kinder habe.
Alle nicht mehr.
Aber wenn ich denn mal unterwegs bin, ich fühle mich nicht unsicher. Ich habe den Vergleich zu Düsseldorf vor 16 Jahren. Wir haben in der Nähe vom Bahnhof gelebt. Ja, da habe ich mich teilweise unsicher gefühlt, auf jeden Fall. Aber das ist 16 Jahre her und das ist Düsseldorf Bahnhof Gegend.
Ja, Bahnhöfe sind ja immer,
Ja,
aber
genau, das
ich
ist.
habe, obwohl ich jetzt natürlich nicht mit dir mich vergleichen kann, ich lebe ja gar nicht in Kanada, ich bin ja auch schon über 12, 13 Jahre weg aus Berlin. Ich lebe jetzt viel ländlicher und ruhiger, also kann es natürlich sein, dass ich da etwas verwöhnt bin von dieser Ruhe. Aber ich war erst vor ein paar Monaten wieder in Berlin und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auch als Mama abends nicht mehr viel weggehe, aber ich fühle mich in Berlin deutlich unsicherer, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das liegt sicherlich auch daran, dass die Stadt voller Menschen ist, unzufriedene Menschen, und gestresste Menschen. Also Berlin ist jetzt nicht für Freundlichkeit bekannt. Habe ich früher nicht gemerkt, als ich da noch selbst mal lebte, aber jetzt fällt mir das doch sehr stark auf. Und ja, ich weiß natürlich nicht, wie es bei euch ist, aber es ist schön, dass es euch gut geht und dass du dich sicher fühlst, weil wenn man Kinder großzieht, wäre es, glaube ich, furchtbar, wenn man sich, also in Rio de Janeiro fühlst du dich auf jeden Fall nicht sicher, das kann ich dir sagen.
Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie viel Zeit ich auf Social Media verbringe. Auf Social Media wird dann hier und da mal gepostet auf irgendwelchen Montreal-Seiten, wo wieder ein Stabbing war oder eine Schießerei. Ich meine, das gibt es schon.
Klar, das macht einen aber auch ängstlicher, ne, wenn
Und
man sich.
das macht dann natürlich ängstlicher. Je weniger Zeit ich auf Social Media verbringe, umso besser geht es mir,
Oh,
logischerweise.
das glaube ich, geht vielen Leuten
Das
so.
geht sehr vielen so. Und wenn du mich jetzt über Sicherheit fragst, also ich fühle mich sicher, aber ja, es gibt hier auch Kriminalität. Logisch, wie in jeder Großstadt, die ich jetzt so aber persönlich nicht so wahrnehme.
Okay, gut.
Ich bin aber auch schon seit 8 Jahren abends nur bedingt unterwegs.
Verstehe das sehr gut. Lass uns doch nochmal zum Thema Schlaf kommen. Das ist ja so eins meiner Hauptthemen. Wie hast du das empfunden mit dem Durchschlafen? Gab es da Druck? Die Kinder müssen jetzt schon so und so viel schlafen können. Gibt es Schlaftraining?
Ja, ich glaube, mein Partner und ich, wir haben da so unseren eigenen Weg gefunden und auch, ja, so ein bisschen haben uns auch immer wieder abgesprochen, was können wir machen, was wollen wir machen. Und wir haben bestimmte Regeln in unserem Haus. Eine Regel ist, dass jeder in seinem eigenen Bettchen einschläft. Also wir versuchen, dass jeder in seinem eigenen Bettchen einschläft, aber was nachts passiert, das diskutieren wir nicht. Ich habe keine Energie, meine Tochter, wenn sie wach wird, einfach wieder zurückzulegen. Sie schläft dann einfach bei uns im Bett. Wir sind da viel lockerer geworden. Wir machen das so ein bisschen mit uns aus. Ich bespreche das aber auch nicht so oft mit anderen.
Ach echt, weil da eine
Ja,
andere
ich versuche da nicht so viel drüber
Charakter.
zu reden.
Da ist das Mindset ein bisschen anders als deins.
Ja, schon. Also oft wird dann gesagt, wie du hast dein Kind noch nicht sleep trained. Und wenn ich dann so ein bisschen ins Gespräch komme und sage, wir halten davon nichts, wir möchten das nicht machen, aber ich möchte auch nicht, dass die anderen, die Frau oder die Person, mit der ich spreche, sich schlecht fühlt. Also, weil ich einfach, ja, wir für uns, wir akzeptieren das, wir Wir finden unseren eigenen Weg, aber wir sleep trainen unsere Kinder nicht. Sleep Training hier ist oft gleichgesetzt mit Cried Out oder mit der Faber-Methode.
Ja.
Ich kenne das, aber wir machen das nicht.
Nee.
Aber es ist hier, es ist hier einfach, es wird praktiziert. Ich versuche das aber nicht so oft zu thematisieren, weil ich dann immer Angst habe, dass die andere Person sich von mir bewertet oder schlecht gemacht fühlt, wenn ich sage, dass wir das nicht machen.
Ja, ich verstehe das. Das ist ein bisschen ein kleines Dilemma, ne? Am besten gar nicht so zur Sprache bringen, am besten. Ich weiß, in
Ja.
den USA, ich habe da natürlich auch viel recherchiert, weil ja da auch die ganzen Sleep Training Communities sind. Da wird es auch von den Kinderärzten empfohlen und meist auch so ab dem dritten, vierten Lebensmonat, nämlich genau dann, wenn der Schlaf kompliziert wird, dass man sagt, jetzt wäre es eigentlich perfekt, ins Sleep Training zu gehen. Ist es bei euch auch so, dass.
Ja, meine Ärztin hat das auch empfohlen. Sie hat irgendwann gesagt, wie ist denn der Schlaf? Und dann habe ich gesagt, ja, meine Tochter wacht alle 3 Stunden auf. Und dann hat sie gesagt, ja, but you know, you can sleep train now. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das, aber ich möchte es nicht. Und
Okay.
dann ist es auch okay. Also es
Ja.
wird nicht weiter diskutiert. Ich habe eine Freundin, ihr Sohn ist in der gleichen Deka wie meine Tochter. Der ist 7 Monate alt und sie sagt, boah, der trinkt so viel Milch nachts. Und der Arzt hat jetzt gesagt, er braucht nachts keine Milch mehr und we're going to sleep train now. Und dann meint sie so, but I feel so bad about it. Ich fühle mich so schuldig und das tut mir jetzt schon leid. Und dann habe ich nur gesagt, but you know, you don't have to do it. Also nur weil der Arzt es sagt, muss man es nicht tun, wenn es sich für einen falsch anfühlt.
Ja.
Aber ja, ich will nicht sagen, dass es alle machen. Also wie gesagt, ich rede da nicht so oft drüber, aber
Ja.
es ist schon akzeptiert. Ja, es ist akzeptiert
Und
hier.
würdest du sagen, oder hast du rausgehört, dass es den Eltern wirklich auch dienlich ist? Also die, die es machen, sind die dann happy? Also haben die nie Rückschläge im Schlafverhalten mit ihren Kindern? Ist das dann immer? Weil das würde mich
Freunde
ja mal
von uns,
interessieren.
wir haben Freunde, der Sohn ist so alt wie mein Sohn und der zweite, der ist jetzt 4. Und sie haben beide gesleep-trained mit der Faber-Methode. Und sie hatten mir erzählt, dass beide haben, glaube ich, Rückschläge. Auch der Sohn, der jetzt, also mein Sohn ist ja 8 und der Ältere von den beiden ist auch 8. Ja, ich glaube, vor einem Jahr hatte der wieder einen Rückschlag. Und dann wird das einfach wieder, das wird die Methode einfach wieder angewandt. Also es wird einfach nochmal neu
Wenn sie 7 oder 8 Jahre alt sind.
geplayed. Der Sohn hatte ein bisschen Schwierigkeiten, wieder alleine in seinem Raum einzuschlafen. Und dann wird das halt wieder
Ach, ich
gemacht,
habe
ja.
Gänsehaut, sorry. Es
Ja. Und das fällt mir dann wirklich schwer. Und ich höre es und ich für mich lehne es ab. Aber wer bin ich denn, ihr zu sagen, dass es nicht
ja,
richtig ist?
stetig. Ich bin da
Es ist
mittlerweile
wirklich
auch.
schwierig.
Versuche auch
Ja.
nicht dauernd in die Wertung zu gehen. Ich habe mich jetzt auch ganz viel damit nochmal beschäftigt und habe auch ganz viel versucht zu verstehen, warum die Frauen oder die Eltern sich dafür entscheiden. Trotzdem tun mir natürlich die Kinder leid. Vor allem, weißt du, wir haben unsere Kinder niemals schlaftrainiert und sicherlich waren die ersten Jahre hammerhart. Wenn die dann mal beschlossen hatten, die möchten alleine schlafen, ich war dann die ganze Nacht in ihrem Zimmer. Da gab es keine Rückschritte in diesem Moment. Wir hatten Schlafregressionen in diesen ersten Jahren, ganz natürlich. Aber wenn dann mal dieses Durchschlafen, diese Reife erreicht war und diese Sicherheit war so hoch, dass die dann von alleine irgendwann gesagt haben, ich will in meinem Zimmer schlafen und Familienwert will ich nicht mehr. Und ich so, okay. Und dann wurde es halt durchgezogen, aber mit einer Vehemenz, weil sie sich so sicher fühlen. Und das, da denke ich mir halt, dann tut es mir natürlich leid für ein Sleep-Trained-Kind,
Klein.
was dann mit 8 Jahren immer noch vielleicht irgendwie eine Angst hat und dann macht man. Also echt interessant, das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
Ja, doch, da habe
Ja.
ich das auch erlebt und also gehört. Und wir haben zu unserem Sohn immer gesagt, du kannst nachts immer zu uns kommen. Also er kann immer kommen, er kann auch jetzt noch kommen, auch wenn er 8 ist. Seitdem unsere Tochter geboren ist, tatsächlich kommt er nur noch morgens dann, ne? Also morgens am Wochenende dann. Nachts, wenn er manchmal ruft, wenn er schlecht geträumt hat, dann geht einer von uns mit zu ihm rüber, weil das einfach sonst zu unruhig wird in unserem Bett. Aber ja, mein Sohn, ja, ist jetzt 8 und er schläft sehr, sehr gut, aber meine Tochter ist 14 Monate und wir träumen echt von einer guten Nacht.
Ich sag mal,
wir versuchen,
es ist
ja,
halt
natürlich
total.
die.
Es ist, ich verstehe euch total und ich bin da auch bald wieder.
Ja.
Aber ihr seid zumindest schon über diese 12 Monate. Das ist ja auch schon ein Riesenmeilenstein. Und ich finde, das ist wirklich auch immer besser wird, je älter sie werden.
Ja, das stimmt. Aber
Und
es kommt auch
irgendwann
immer,
liegt
es
sie
ist immer irgendwas
zurück.
Neues, finde ich.
Ja, es ist sowieso. Es ist immer.
Ja, immer
Ich würde noch
irgendwas.
kurz interessieren, wenn du das erzählen magst, wie findest du denn so Kindergarten oder Krippe, wenn ihr sowas habt, wie heißt es bei euch auch Crèche oder in Frankreich ist es die Crèche für
Die
die
Crèche, ja,
Babys.
ist die Krippe.
Es ist auch schön, also es ist Bedürfnis auch, Eingewöhnung ist ja mal ein riesiges Thema, nimmt man sich dann.
Riesenthema, ist ganz anders als in Deutschland, ist ganz
Okay,
anders.
kürzer oder auch knackig kurz und schnell oder.
Ja, Cold Turkey auf jeden Fall.
Cold Turkey,
Aber es
okay.
kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man es gestaltet. Wir haben jetzt alles probiert. Also mein Sohn war in einer privaten Daycare am Anfang, als er 14 Monate alt war. Und dann sind wir in einen öffentlichen Kindergarten gekommen. Wir haben dann einen Platz in einem öffentlichen bekommen, als er 2 war oder 2,5. Aber in dem privaten Kindergarten, das war eine echt knackige Eingewöhnung. Das hat Ja, ich hatte 2 Wochen Zeit, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Und es war sehr, sehr hart. Ich habe ihn abgegeben und ich bin weggegangen und ich habe geweint. Mein
Ja.
Sohn hat gar nicht so richtig gecheckt, glaube ich. Das geht hier relativ schnell. Und ich glaube, der Grund dafür ist auch, dass viele Frauen, also die können das nicht monatelang oder wochenlang, also Monate nicht, aber wochenlang in die Länge ziehen. Die Zeit gibt es hier einfach nicht, weil die Elternzeit einfach auch kürzer ist. Und
Ach ja,
manchmal,
genau.
man kriegt auch nicht immer sofort einen Platz, wenn
Ach
man einen
so.
Kindergartenplatz möchte. Also selbst wenn man jetzt überlegt, man bringt das Kind eher in die Krippe oder zu einer Tagesmutter oder in den Kindergarten, bevor man wieder anfängt zu arbeiten. Man bekommt nicht zwingend einen Platz. Man bekommt den Platz dann, wenn er frei ist. Und in meinem Fall hatte ich dann halt noch genau 2 Wochen, bis ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Es war knallhart.
Aber man hätte jetzt in den 2 Wochen auch nicht sagen können, wir machen so eine ganz softe.
Es war schon, also er war dann halt 19, na, 1 Stunde, glaube ich, oder eine halbe Stunde zuerst. Nein, 1 Stunde war er am ersten Tag da. Am zweiten Tag war es ein kleines bisschen länger. Dann war er krank. Dann war erstmal 2 Tage wieder zu Hause und dann hatten wir nur noch 1 Woche, bis ich wieder angefangen habe zu arbeiten.
Was,
Das
ja.
war wirklich hart und das ging nicht sofort bis Nachmittag, aber es ist schon lang für so ein Kind, dann direkt zwei
Ja,
Stunden oder 3 Stunden
absolut.
getrennt zu sein. Bei meiner Tochter haben wir das jetzt ein bisschen anders gestaltet. Wir haben eine Tagesmutter. Ich habe das jetzt 5 Wochen lang die Eingewöhnung gestaltet. Ja, auch da habe ich sie abgegeben am ersten Tag und habe sie dann nach 1 Stunde wieder geholt. Und das haben wir eine ganze Woche über gemacht. Dann ist es 1 Stunde mehr geworden, wieder eine ganze Woche dazu. Aber diese ganz graduelle Eingewöhnung, wie man sie von Deutschland kennt, das ist hier völlig unüblich.
Aber klingt auf jeden Fall ein bisschen sanfter als der
Es war
andere.
wirklich sanfter und es fühlte sich deutlich besser an.
Das glaube ich dir.
Die meisten Eltern haben aber die Zeit nicht.
Und wie lange müssen die meisten Eltern ihre Kinder dann dort lassen? Also wie lange
Ja,
wirklich?
also 3 Viertel aller Frauen, aller Mütter arbeiten Vollzeit. Das
Ja,
ist hier,
okay.
hier hat man kein Teilzeit. Also es gibt Teilzeit, aber die wenigsten Frauen arbeiten oder ja, Frauen arbeiten Teilzeit, sodass die Kinder sehr lange betreut werden. Also sehr
Ja.
lange bis um 4. Halb fünf.
Okay. Ich verurteile das überhaupt nicht, weil,
Ja.
wie gesagt, es kommt immer auf die persönlichen Umstände und so
Ja.
nach
Wenn ich
Familien
wieder
an.
arbeiten gehe, werde ich meine Tochter morgens um 7 in den Kindergarten bringen und ich werde sie um 4 wieder abholen. Ja,
Klar,
das
ja, aber das ist.
bricht mir schon das Herz, es macht mich auch traurig, aber letztendlich, ja, das Leben erlaubt es einfach auch nicht, dass ich weniger deutlich, also Teilzeit arbeite.
Ja, ich verstehe.
Viele Frauen gehen wieder nach der Elternzeit zurück und machen Karrierewechsel, suchen sich einen neuen Arbeitgeber. So ein Teilzeitkonzept für Mamas gibt es hier eigentlich nicht. Nicht wirklich.
Okay, das heißt, der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau arbeitet auch Vollzeit
Für
und
die meisten schon, ja.
sie dann irgendwann auch Ganztag schulen. Also ist es dann in der Schule auch so?
Die Schulen, also mein Sohn ist im Kind in der Grundschule, der Unterricht beginnt um 8, die Betreuung startet um 7. Das ist so eine Vorbetreuung und um 8 beginnt der Unterricht. Der Unterricht geht bis um 3, ab der ersten Klasse.
Okay.
Bis um 3 und danach gibt es Nachmittagsbetreuung bis um 6.
Okay, wow. Ja, und das ist für Eltern mal noch ein bisschen angenehmer, weil sie ja dann natürlich noch länger arbeiten könnten. Oder wie ist das für Eltern auch? Hast du da mal mit anderen Eltern gesprochen? Kommt es dir
Es
noch
ist
einfach normal vor? Weil das ist halt so, kann ja auch
ja,
sein.
es ist halt so. Also
Ja, okay.
ich kenne eine Familie, wo die Mama ihre Kinder auch für das Mittagessen abholt, dass sie halt nicht in der Schule sind zum Mittagessen. Das kann man machen. Die haben ja relativ lange Mittagspausen. Aber das ist genau eine, die ich kenne. Alle anderen, die Kinder gehen halt morgens um 8 in die Schule, der Unterricht geht bis um 3. Und ja, und dann guckt man halt, wie man das mit seiner Arbeit schafft.
Klar.
Ja. Und die Wege sind hier natürlich länger.
Viel Autoverkehr.
Autoverkehr, du hast immer Verkehr, du musst immer einplanen, dass du noch irgendwo im Stau stehst. Das sind einfach auch mehr längere Entfernungen, ja,
Und die
die man
öffentlichen
hier benötigt.
Verkehrsmittel, habt ihr da auch eine gute
Es
An-
gibt öffentliche Verkehrsmittel, aber man braucht ungefähr doppelt so lange mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als mit dem
Okay,
Auto.
verstehe.
Außer ja, in der Rush-Hour vielleicht nicht, aber generell, oh ja, und öffentliche Verkehrsmittel sind super, die gibt es hier. Aber ja, das kann sich in die Länge ziehen. Ja.
Okay, ich verstehe. Habt ihr
Ja.
denn ein Haus oder eine Wohnung, wenn ich fragen darf, weil du sagst, ihr wohnt in der
Also wir haben
Stadt?
ein Haus gekauft.
Ah ja, okay.
Wir haben vorher in einer schönen Wohnung gewohnt, so eine typische Montreal-Style-Wohnung mit einer Brick-Wall. Und ja, wir haben das total geliebt. Wir haben in einem sehr lebhaften, angesagten Stadtteil gewohnt. Da ist unser Sohn auch aufgewachsen zu einem großen Teil seines Lebens. Und wir haben es absolut geliebt. Also es war so toll. Aber ja, wir haben dann irgendwann brauchten wir einfach mehr Platz. Und die Mietpreise sind unfassbar in die Höhe gestiegen,
Ja.
sodass wir ja dann uns nach einem Haus umgeguckt haben und wir mussten Kompromisse eingehen. Das Haus ist super schön. Es ist klein, aber es ist schön. Wir haben einen kleinen Garten.
Viel wert,
Aber es ist
finde ich, mit Kindern.
so viel wert. Der
Ja.
Garten war ein großer Grund, warum wir das Haus gekauft haben. Aber es ist halt nicht mehr in so einer coolen Location. Es ist
Ah.
sehr residential. Man kann sagen langweilig, aber es ist sehr ruhig. Mein Sohn spielt auf der Straße Hockey und das ist schon schön. Es ist deutlich ruhiger als unser Stadtteil, wo wir vorher gelebt haben, aber nicht mehr so cool.
Gut, solange ihr noch gut angebunden seid und in der
Ja,
Nähe
also wir
noch.
sind angebunden. Wir können mit dem Bus zur Metro fahren. Wir können jederzeit die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Es ist
Ja.
alles gut, aber es ist ja nicht mehr so
Das
lebhaft.
ist anders.
Es ist
Ja.
anders.
Wer weiß, wo es euch irgendwann noch mal hintreibt, wenn die Kinder älter sind oder ob ihr
Ja,
dann
das wissen wir
sagt, ihr
nicht.
geht zurück in die City. Wer weiß, man weiß ja nie, was kommt, ne? Man.
Also wir leben schon in der Stadt, aber nicht in dem vibrant Teil
Ach
von
so.
Montreal. Es ist eher so ein bisschen residential. Ja.
Aber
Aber
wenn,
wir mögen es sehr gerne, ja.
das ist doch das Wichtigste. Aber wenn ich es richtig verstehe, fühlen sich die Kinder super wohl, ihr fühlt euch super gut
Ja.
und oder? Und ihr habt keinerlei Absichten, Kanada hinter euch zu lassen.
Nee, haben wir eigentlich nicht, nein.
Nee, ihr seid doch
Ich
schon
meine
so ewig
natürlich, die Eltern
da.
werden älter. Wir denken natürlich schon noch an unsere Familie in Deutschland. Wir haben beide natürlich unsere Eltern noch und also ich habe einen Bruder. Ja, natürlich muss man das immer auch in Betracht ziehen, ne? Wie geht es denen? Aber wir haben uns jetzt hier ein sehr gutes Leben aufgebaut und es würde mir sehr, sehr schwer fallen, Kanada hinter mir zu lassen. Wir haben nie beabsichtigt, für immer hier zu leben, aber es deutet sich wohl so an, als ob wir die nächsten Jahre doch noch hier sind. Ja.
Habt ihr denn auch die Staatsbürgerschaft schon?
Ja, wir noch nicht, aber wir warten auf die Einladung für die Ceremony, für die Citizenship Ceremony. Wir haben uns letztes Jahr im Oktober haben wir den Antrag gestellt.
Mhm.
Wir haben letzte Woche unseren Einbürgerungstest gemacht und bestanden. Und wir warten jetzt auf die Einladung für die Zeremonie.
Wow.
Also wir werden bald, sehr bald Kanadier sein,
Herzlichen
aber
Glückwunsch.
ja,
Trotzdem
na, noch
seid ihr
sind
wohl
wir es
dran.
nicht.
Wird ja wohl, ja, aber warum wird das, also das ist.
Wir hatten das auch lange gar nicht vor, weil man in Deutschland ja keine Dual Citizenship haben durfte.
Ja.
Und wir haben halt immer gesagt, wir geben die Deutsche nicht auf. Und ja, dann wurde ja vor 2 Jahren, glaube ich, im Juni die Gesetzgebung geändert und Deutschland hat die Dual Citizenship erlaubt. Und damit haben wir auch entschieden, den Antrag zu stellen, damit wir die gleichen Staatsbürgerschaften haben wie unsere Kinder. Denn ich weiß ja nicht, was das Leben irgendwann bringt. Wenn wir jetzt für sehr lange Zeit zum Beispiel nach Deutschland gehen würden, könnten wir unseren Status hier verlieren. Wir sind Permanent Residents. Und wir
Ja.
müssen alle 5 Jahre müssen wir diesen Permanent Residence neu beantragen und müssen nachweisen, dass wir den Großteil der Zeit hier in Kanada verbracht haben, sonst verlieren wir diesen Status.
Okay.
Und wir wissen nicht, was das Leben in Deutschland bringt, unsere Familien, ob wir nicht doch mal länger nach Deutschland gehen müssen. Gleichzeitig wollen wir einfach auch gerne die gleichen Staatsbürgerschaften haben wie unsere Kinder. Und
Ja.
deswegen haben wir dann die Entscheidung getroffen, uns das zu beantragen. Und es war so einfach, den
Ja.
Antrag zu stellen. Das war so einfach. Das haben wir an einem Abend gemacht. Ja.
Also ist auch Kanada sehr digital, höre ich daraus.
Ja, aber die Permanent Residence zu beantragen war ganz schwierig. Da haben wir viel Geld investiert, da haben wir sogar einen Anwalt gehabt. Da haben wir eine, also 10 Zentimeter dicken File gehabt mit sämtlichen Dokumenten und Übersetzungen. Das war wirklich schwierig, aber die Staatsbürgerschaft ist dann nicht mehr so schwer, wenn man das einmal hat.
Und wann darf man die beantragen, nach wie vielen Jahren?
Ich meine 5.
Ui.
Aber das, man muss Permanent Resident sein und dann 5 Jahre. Ich weiß das nicht, weil bei uns sind es 16.
Ordentliche
Das
Zeit,
hat keine
ne?
Rolle gespielt.
Ja.
Ja.
Aber, oh, wirklich, also ich liebe ja so eine Geschichten zu hören. Ich finde, das hat so viel inspirierende Aspekte, auch wenn ich natürlich selber jetzt nicht hier weg kann. Aber ich finde das ganz toll, wenn man sowas macht, egal ob gewollt oder ob es einfach so passiert ist.
Ja, ich glaube, das Leben hat einfach gespielt für uns und
Ja.
es ist irgendwie einfach passiert. Und trotzdem haben wir auch gewisse Entscheidungen da natürlich getroffen, hier ein Haus zu kaufen. Das ist dann schon nochmal eine große Entscheidung irgendwie. Obwohl, ja, in Kanada ein Haus wird gekauft und es wird auch wieder verkauft. Man kauft ja hier nicht sein Haus, sonst hat man bis zum Lebensende.
Nicht wie Deutschland, ne?
Nee, es ist nicht wie in Deutschland. Auch wenn wir jetzt Renovierungen machen oder so, dann wird auch oft gesagt, ja, du musst aber auch in Betracht ziehen, dass du das Haus wieder verkaufen willst. Also wir wollen eine Terrasse bauen und wir machen die halt so, wie wir die wollen. Und dann hat der Typ gestern zu mir gesagt, ja, aber wenn du das so und so machst, dann wirst du das Haus nicht wieder verkauft kriegen, weil niemand möchte so eine Terrasse haben.
Ach so.
Also es wird schon eingeplant, dass man das Haus irgendwann wieder verkauft.
Ja,
Ist
das
nicht wie in
glaube
Deutschland, dass man sein Haus kauft und dann hat man es für eine
Ja,
lange
in
Zeit.
Deutschland ist das total festgefahren und dann bist du dafür immer
Total.
installiert. Ich glaube, auch in den USA ist es auch ähnlich, dass man super schnell bereit ist, wieder umzuziehen. So habe ich schon in anderen
Ich
Podcasts.
glaube, wir sind da noch sehr deutsch in der Hinsicht. Also wir haben jetzt gar nicht vor, das Haus wieder zu verkaufen.
Ihr habt auch aber
Aber
Kinder, ne? Ihr seid jetzt gerade auch eingebunden an Ort und Stelle und wenn es gerade passend
richtig.
ist, klar. Aber ich sage auch, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich versuche mir das auch immer flexibel zu halten, auch wenn wir jetzt auch unser Haus gebaut haben. Ich sage auch immer zu Jochen, wer weiß, was noch kommt, ne? Pff, im Alter, ob du dann noch den Garten machen willst und das, was dazugehört, wer weiß es. Das, man muss
Ja.
flexibel bleiben, denke ich.
Ja, jeden Fall. Ja.
Ja, Sven, es war mir eine Ehre, wirklich sagen, mit dir über Kanada zu sprechen. Ich finde es mega schön, was du alles erzählt hast. Ich habe jetzt noch mal einiges gelernt und ich habe einen positiven Eindruck von Kanada. Also gar nicht wie die USA irgendwie. Vielleicht in einigen Aspekten ähnlich, aber ich finde ganz anders noch mal so.
Ja, wobei die Kanadier auch, ja, das auch sehr wichtig finden, dass sie
Dass sie
sich
nicht
von
die
den
USA
USA
sind.
abgrenzen.
Also zur derzeitigen politischen Lage ist es eh
Ja, die
nicht
grenzen sich
ganz
ganz,
richtig,
ganz
sie
deutlich ab.
abzugrenzen.
Ja,
Ja,
ganz
aber
deutlich.
das glaube ich ja ganz besonders. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall, weil man ja schnell dazu neigt zu glauben, das ist auf einem Kontinent und es ist bestimmt irgendwie ähnlich. Aber ja, ich empfinde das auch als ganz, ganz anderes Land. Und ich war damals, wie gesagt, auch mal dort zur Durchreise. Ich fand es auch vom Vibe anders als USA. Total.
Ja, und es ist ein riesiges Land.
Voll, wirklich riesig, riesengroß. Ich wüsste gar nicht, wenn ich da nochmal Urlaub machen würde, wo fange ich da überhaupt an und
Ja, es gibt so
ne?
schöne, so viele Orte, die so wunderschön sind hier. Ja, auf jeden Fall. Aber in den USA auch. Aber
Auf
trotzdem
jeden
bin
Fall,
ich.
landschaftlich, auf jeden Fall, also gar keine Frage. Also auch kulturell, ich hab ja gar nichts gegen die USA. Ich würde auch immer wieder den Urlaub machen, auch wenn es gerade ein bisschen schwierig da ist, aber ich bin da auch nicht voreingenommen. Und ihr seid sicherlich auch schon viel durch Kanada gereist, kann ich mir vorstellen.
Ja,
Ja.
also wir haben sehr viel angeschaut, bevor wir Kinder hatten. Aber seitdem wir Kinder haben, haben wir letztens erst wieder besprochen, verbringen wir doch viel Zeit in Deutschland. Ne? Also man hat ja hier auch, also mein Mann hat sehr wenig Urlaubstage. Wir müssen unseren Urlaub sehr gut planen und sehr gut durchdenken. Und ja, er hat jetzt mittlerweile 15 Urlaubstage im Jahr. Er hatte vorher 10.
Oh
Und
Gott,
mit 10 Urlaubstagen, das muss man sich schon echt gut
da kommt
überlegen,
man
was man
nicht
da in seinem
weiter.
Urlaub macht.
Ja.
Wir haben viel, also seinen Urlaub fast vollständig in Deutschland verbracht. Und ja, sicherlich ist das schön. Wir wollen, dass die Kinder viel Zeit in Deutschland haben. Aber wir haben, seitdem wir Kinder haben, hier gar keinen Urlaub mehr gemacht.
Ja, geht ja
Ja.
gar nicht, wenn ihr da die,
Es
ne.
geht nicht. Jetzt hat er 15 Urlaubstage, weil er jetzt länger bei seiner Firma dabei ist. Es staffelt sich so ein bisschen nach oben.
Ah ja.
Aber man muss die Urlaubstage schon sehr, sehr gut planen. Definitiv.
Ach krass.
Ja.
Ja, also da sieht man mal eigentlich auch wieder, wie verwöhnt man da in Deutschland
Ja, absolut.
ist.
Wirklich.
Weil klar, wir ja man hier auch, und es ist auch nicht leicht, muss ich trotzdem sagen, wenn man mehr Ferien abdecken darf, als man Urlaub hat. Das ist schon auch für uns in Deutschland ein Spagat zwischen machst du dann die Woche und ich mache die Woche und okay, dann haben wir halt keine gemeinsame Urlaubszeit.
Ja.
Aber das ist in anderen Ländern definitiv nochmal auf einem ganz anderen
Die
Spiel.
Kinder verbringen den Sommer hier zu einem großen Teil in Camps. Es gibt Tagescamps. Und wir,
Interessant, dass du das erzählst, ja.
ja, wir sind jetzt dieses Jahr das zweite Jahr, dass mein Sohn in einem Camp ist, aber er ist halt zum Glück nur so 2 Wochen in einem Camp. Zum Glück sage ich deswegen, weil es auch einfach sehr teuer ist.
Ja.
Meine Freundin, die deckt 8 Wochen Camp, also 8 Wochen mit ihrer Tochter werden 8 Wochen abgedeckt. Jede Woche ein anderes Camp oder manchmal auch 2 Wochen in einem Camp. Die bezahlt für die 8 Wochen 3000 Dollar.
Krass.
Ja. Ja, es gibt unterschiedliche Preise, es gibt unterschiedliche Camps. Manche sind teurer, manche sind billiger. Aber wenn man keine Urlaubstage hat, die Kinder werden trotzdem betreut, dann gehen sie halt in Camps.
Wie machst du das denn, wenn ich fragen darf? Also nutzt du dann auch für deinen Sohn so ein Camp oder?
Ja, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich den Sommer frei habe. Ich bin Lehrerin.
Ach, stark.
Das heißt, meine Ferienzeiten entsprechen nicht ganz der Ferienzeiten meines Sohnes.
Okay.
Ich fange halt, dadurch, dass ich die Vorbereitungswoche habe, fange ich wieder 1,5 oder 2 Wochen vorher an, bevor mein Sohn wieder in die Schule geht. Und in der Zeit wird mein Sohn geht er in ein Camp.
Ja.
Ja.
Okay.
Und ansonsten lasse ich ihn zu einem großen Teil zu Hause. Oder wir fliegen nach Deutschland. Also wir verbringen 4 bis 5 Wochen in Deutschland. 8 Wochen gibt es Sommerferien. Dann habe ich meistens noch eine Woche hier, wo wir halt ins Schwimmbad gehen oder Schwimmbäder kosten ja nichts. Also genau, da versuchen wir einfach eine schöne Zeit hier zu haben und versuchen uns da ja so ein bisschen den Sommer so ein bisschen zu genießen.
Klimatisch ist doch bei euch auch etwas extrem, oder? Oder habe ich das falsch in
Der war es
Erinnerung?
ist extrem. Wie bitte?
Klima, also ihr habt schon sehr kalte Winter, oder? Habe ich das nicht
Sehr,
richtig?
sehr kalte Winter,
Ich
sehr
erinnere mich,
kalte Winter und sehr heiße Sommer.
als wir in Quebec waren, hat uns jemand von der Stadtführung auch gesagt, sie sehen es jetzt gerade nicht, aber stellen Sie sich vor, wir wären jetzt im Winter hier, wäre der Schnee so hoch. Und ich dachte auch, wow, also
Ja.
ja.
Wir haben hier super kalte Winter, sehr viel Schnee. Wir hatten viel Schnee letztes Jahr. Und der Sommer wird hier einfach so gefeiert, der sobald die Sonne rauskommt, sobald es warm wird. Die Menschen gehen alle auf die Straße, es wird wirklich, es gibt Festivals, es ist es ist eine Riesenparty. Alle lieben den Sommer. Aber sie lieben auch den Winter.
Ja, und du aber
Ja.
auch jetzt, oder? Du liebst auch beides,
Ich
oder?
liebe ihn auch, aber ich liebe ihn nicht mehr im März und auch nicht mehr im April. Es
Was
ist
ist
einfach
da?
nur noch lang.
Es
Es
ist
ist
Übergang.
lang. Der Winter ist lang. Es geht Anfang Dezember los und dann im März oder im April, dann hat man einfach die Nase voll. Also
Ja.
wenn es dann wieder schneit, dann ist es einfach so, oh, also man kann es nicht mehr sehen.
Okay,
Ja,
verstehe.
und es ist einfach kalt.
Ist es bei euch extremer geworden durch diesen Klimawandel, der ja in aller Munde ist, oder würdest du sagen, nicht so richtig?
Ich finde, seitdem wir hier sind, es gibt jedes Jahr im Januar oder Februar so 1, 2 Wochen, die richtig, richtig kalt sind. Ich spreche da von minus 20 Grad, minus 25 Grad. Wir hatten dieses Jahr minus 30 Grad. Und das ist jedes Jahr so, Januar, Februar sind das so 2 Wochen. Und das finde ich ist immer noch so. Also vor 16 Jahren war das auch schon so. So habe ich auch Kanada kennengelernt.
Ja.
Und der Schnee, das variiert. Also wir hatten dieses Jahr viel Schnee. Vor 2 Jahren haben wir wenig Schnee gehabt. Da hat es meistens montags geschneit und am Wochenende war der Schnee wieder weg. Also es ist nicht jeden Winter gleich. Also jeder, es ist ein bisschen unterschiedlich. Aber die Kälte ist schon da. Die Kälte ist eigentlich jedes Jahr da und es ist wirklich kalt.
Krass.
Richtigkeit, ja. Aber es ist nicht den ganzen Winter so kalt. Aber es gibt so 2, 3 Wochen im Jahr, du, es ist schon richtig kalt.
Ja.
Mein Sohn liebt es. Sohn liebt es. Er
Die
liebt die
Kinder
Kälte,
sind
er liebt
ja
den
auch
Schnee.
voll mit Schnee
Und
und
die Menschen gehen hier auch raus. Das heißt nicht, dass sie nicht rausgehen. Die gehen auch bei minus 25 Grad, machen die ein Festival im Old Port und es gibt ein Techno-Festival. Also die Menschen feiern, die feiern das, die Jahreszeiten und sie feiern einfach alles. Sie lieben den Schnee und sie lieben den Sommer und sie lieben den Herbst. Der Frühling nicht so, er ist eher verregnet.
ja.
Grundsätzlich ist das hier ein Outdoor-Land, auf jeden Fall. Die Leute gehen raus.
Lebensbejahend auch, ne? Auf jeden
Genau,
Fall.
ja.
Bist du auch Outdoor geworden durch Kanada? Oder?
Ja, schon.
Ja.
Ja, also aber nicht Outdoor im Sinne von, dass wir immer in die Natur fahren, aber einfach, wir gehen raus. Wir
Ja.
können nicht im Haus bleiben für eine Woche lang, nur weil es kalt ist.
Ja.
Du ziehst dich entsprechend an, wir müssen uns eincremen und dann gehen wir halt Schlittschuh laufen oder rodeln. Wir sind keine großen Skifahrer, aber Leute, die Skifahren, die gehen trotzdem raus. Du musst hier rausgehen, ansonsten, ja, bist du einfach getrappt.
Ja.
Genau. Ja, und die Sommer, also dadurch, dass ich halt Lehrerin bin, habe ich schon das Glück, dass wir relativ lange nach Deutschland fliegen können. Und dann, ja, genießen wir die Zeit einfach hier. Ja. Auf jeden Fall. Und dann gibt es halt wieder Camp. Aber für meinen Sohn halt nur 2 Wochen dieses Jahr. Aber für viele Familien ist das der Alltag.
Ja, ich habe
Da
noch
gehen wir dann.
eine letzte Frage.
Ja.
Weil ich weiß, wir reden jetzt schon sehr lange, was ist einfach so spannend. So ein Thema Nutrition oder so, wie findest du so einen Vergleich zwischen Deutschland und Kanada?
In
So,
Bezug auf was?
na, vielleicht auch in Bezug auf, wie man Kinder annährt oder was da so für Richtlinien vorhanden sind, weil in Deutschland ist man ja schon sehr darauf bedacht, im ersten Lebensjahr keinen Industriezucker, nicht zu viel Salz und dann auch natürlich diese typischen Empfehlungen, viel Obst, Gemüse,
Das ist hier
Ballaststoffreich.
vergleichbar.
Okay.
Das ist hier schon vergleichbar, ja.
Okay.
Also das erste Jahr zuckerfrei zu ernähren, das ist auf jeden Fall hier die große Empfehlung, keine Säfte anzubieten. Tendenziell trinken die Kinder hier viel Wasser, also aus dem Leitungswasser, Tees und so, das wird hier gar nicht empfohlen. Man hat hier alle Möglichkeiten, also man kann sich organic ernähren, man muss es halt einfach nur ja, bezahlen können letztendlich, ne?
Natürlich.
Aber ich finde jetzt so von dem Kindergarten, wo mein Sohn war, der staatliche Kindergarten, die hatten da eine Köchin im Kindergarten,
Oh,
die hat
toll.
jeden Tag frisch gekocht. Da gab es Salate, es war sehr abwechslungsreich. Es gibt auch nicht immer nur Fleisch. Also ich glaube, die Empfehlungen sind schon hier vergleichbar. Aber die Familien, ja, ich glaube, da kommt es deutlich auf das Einkommen an, was die Familien sich leisten können und was, ja, wir essen deutlich weniger Fleisch hier als in Deutschland.
Oha.
Wir gehen auch sehr planvoll mit Essen um. Also wir planen wir machen Essensplan. Ich weiß nicht, das ist vielleicht mittlerweile in Deutschland auch so, aber als ich in Deutschland gelebt habe, bin ich einfach in den Supermarkt gegangen und habe gekauft, was ich wollte. Das können wir hier nicht machen. Die Lebensmittel sind zu teuer und man muss wirklich planen, was man essen möchte und entsprechend dann einkaufen gehen.
Ja, ich
Ja.
verstehe. Es ist auch nicht so ein Fast-Food-Land,
Es
weil
gibt schon Fast Food Places, aber das ist nicht, dass die Menschen da regelmäßig hingehen und also in meiner Umgebung nicht, nein. Es
okay.
wird schon oft gekocht und ich glaube, es ist vergleichbar zu Deutschland.
Ja,
Ja.
klingt auch gut danach. Ja, ich danke dir, dass du mir alle Fragen so toll beantwortet hast. Ich bin
Danke.
gespannt, was die Zuhörerschaft sagt. Ich hoffe, sie fand es auch so interessant, weil wann spricht man schon mal über Kanada? Das ist gefühlt so weit weg und
Ich glaube,
manchmal.
wenn man in Deutschland über Kanada spricht, dann habe ich immer das Gefühl, es wird über das Holzhaus am See gesprochen.
Meinst
Vielleicht
du?
über die Rocky
Ja.
Mountains. Aber das Leben ist hier nicht so romantisch, wie man es sich vielleicht vorstellt. Das ist genau wie in Deutschland. Und es wird hier nichts zugeworfen und wir mussten uns alles ganz hart erarbeiten.
Glaube ich dir
Ja.
sofort. Also ich denke nicht an das Haus am See. Ich weiß, sowas
Nee?
gibt es auch. Und ich weiß, für die raue und vielseitige Wildnis ist das Land auf jeden Fall auch bekannt.
Ja.
Aber für mich wäre es jetzt eher so, auf der anderen Seite vom Ozean gefühlt ist da einfach ein riesiges Land, was eine hohe Lebensqualität hat, wo gerne sehr viele einwandern möchten. Zumindest ist das, was ich immer mitbekommen habe. Und das ist eben auch nicht so leicht, dorthin zu kommen. Das ist das, was ich weiß. Aber ich, ja. dass es jetzt doch auch mit Deutschland so viele Parallelen hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also
Ja.
irgendwo ja doch, ne?
Die Sache ist halt, ich habe 16 Jahre lang nicht in Deutschland gelebt und ich bin ja immer nur 4 Wochen oder 5 Wochen in Deutschland. Das, was ich, meine Erinnerung ist von vor 16 Jahren und vielleicht habe ich, oder zum Teil auch von Social Media, ne, dass man da auch so ein bisschen da in Kontakt bleibt mit seinem Land.
Ja. Das heißt, so deutsche Politik verfolgst du gar nicht mehr, oder? Das ist für dich
Ach
gar
doch, ich gucke schon immer mal auf der
nicht.
Tagesschau-Webseite.
Ach ja,
Ich
spannend.
verfolge schon die Nachrichten tendenziell lieber über die Tagesschau und das ist eine bewusste Entscheidung.
Ja.
Dann entscheide ich mich jetzt, die Nachrichten mir anzuschauen. Es gibt auch Tage, an denen ich gar nicht die Nachrichten anschaue, weil mir das einfach nicht immer gut tut.
Glaube ich dir.
Das ist eine bewusste Entscheidung. Oh, jetzt könnte ich mir mal die Tagesschau anschauen, dann mache ich
Ja,
das.
klar.
Oder auch BBC oder CBC. Aber ich versuche das nicht ständig auf mich einprasseln zu lassen. Das tut mir einfach nicht gut.
Nö, das würde ich, musst du auch nicht. Du hast ja deinen Lebensmittelpunkt auch
Genau.
in Kanada. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich woanders leben würde, so permanent, also ich würde mich überhaupt nicht mehr für Deutschland interessieren. Ich würde, also ich glaube,
Ja.
ich würde damit abschließen, um meinen eigenen Seelenheil, weil es gibt ja einfach so viele kontroverse Themen und so viele Sachen, die einen damit runterziehen können. Man muss ja auch mit der Politik vor Ort dann, wo man lebt, ja auch sich beschäftigen oder macht man ja wahrscheinlich zwangsläufig. Man kann einfach nicht in beiden Ländern die ganze Zeit up to date sein. Ich finde das total
Ja.
okay, wenn man irgendwann sagt, komm, ich bin
Und ich
jetzt
bin ja
hier.
immer noch Deutsche. Ich darf ja zum Beispiel auch noch in Deutschland wählen.
Ah ja,
Also
ah ja, stimmt.
ich will schon so ein bisschen up to date bleiben, um auch einfach ein Meinungsbild zu haben. Denn wenn ich nach Deutschland komme, erlebe ich schon ja sehr kontroverse Diskussionen und ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber
Ich
da ist
würde auch was
jedes Jahr
anderes
ist
denken.
irgendetwas.
Ja.
Also mittlerweile, mein Partner und ich, wir gucken schon immer so, was weiß, dass dieses Jahr wieder los ist. Es gibt jedes Jahr irgendwelche Themen, die ganz schwer in Deutschland diskutiert werden.
Ich weiß.
Und da möchte ich ein bisschen up to date sein, damit ich weiß, was mich erwartet, dass ich da mir auch selber eine Meinung bilden kann. Es gibt aber auch Themen, da sage ich gar nichts zu.
Ich verstehe
Ich mich
dich. Also ich
einfach
finde es
zurückziehe.
löblich, dass du noch so ein bisschen dabei bleibst, aber ich finde es. Ja, also für mich in Deutschland lebend ist es belastend momentan.
Kann ich sehr verstehen, ja. Aber
Ja.
wir versuchen halt den Kontakt sehr zu erhalten, wirklich auch für die Kinder.
Natürlich,
Ich
es ist
möchte, dass
ja auch
meine
mein
Kinder einen
Vor.
guten Kontakt zu ihren Großeltern haben und auch ich möchte natürlich den Kontakt zu meiner Familie halten. Die sind mir total wichtig.
Ja, das hört man auch
Aber
raus.
ich möchte keine politischen Diskussionen mit irgendjemandem führen.
Nee.
Das möchte ich
Das
nicht.
bringt auch oft gar nichts, außer Hass.
Nee, bringt gar nichts, ja.
Ja. Ja, Kerstin, ich danke dir für die ganzen, ganzen tollen, wahnsinnig spannenden Einblicke. Ich bin begeistert. Es
Ja,
wird sehr
danke,
viel
dass ich hier
Spaß
sein
machen, die
darf.
Folge zu schneiden. Also schön, dass du da warst.
Dankeschön. Ja, ich hab mich vorher gefragt, ob es überhaupt spannend ist, weil es ist halt einfach mein Alltag.
Ich finde es spannend.
Hoffentlich deine Zuschauer auch oder
Ja,
Zuhörer.
ich bin mir sicher, sie finden es spannend. Auf jeden Fall wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute.
Dankeschön. Ich dir auch, vor allem für die Geburt deines vierten
Oh
Kindes.
ja, das wird spannend werden. Das Leben wird ganz neu aufgerollt.
Jeden Fall.
Ah.
Ja, sehr schön. Danke
Vielleicht hören wir
dir.
uns ja irgendwann nochmal im Podcast und.
Ja, gerne. Also, du kannst mich jederzeit gerne einladen. Vielleicht habe ich irgendwann wieder was Neues zu berichten. Das
Ja.
Leben ist ja immer spannend.
Ja, also dich habe ich immer wieder gern dabei. Das wird auf jeden Fall eine Freude sein.
Gerne. Dankeschön.
Ja, wer bisher durchgehalten hat, hat Durchhaltevermögen bewiesen auf jeden Fall. Es war jetzt eine sehr lange Folge, aber ich fand es auch einfach unglaublich spannend und ich interessiere mich halt so für andere Länder. Und ja, in der nächsten Folge geht es natürlich wieder um Babyschlaf und Kleinkindschlaf und auch Kinderschlaftipps. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Dann sind auch die Pfingstferien vorbei und ich habe wieder ein ganz kleines bisschen mehr Muße, Ruhe und Zeit, um mich diesen ganzen Themen nochmal ausführlicher zu widmen. Wenn ihr eine Schlafberatung benötigt, dann meldet euch gerne über scheidsli.de, über das Kontaktformular. Ich versuche so schnell es geht, mich bei euch zu melden. Ihr könnt immer gratis euer Problem beschreiben und ihr bekommt dann von mir eine Einschätzung, ob wir überhaupt helfen können. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr mal in meine Shownotes ganz nach unten scrollt und mal den Link anklickt, den Google-Link. Denn dort könnt ihr mir 5 Sterne auf Google geben. Und ja, bitte, bitte, bitte. Also wenn euch der Podcast gefällt, meine Inhalte gefallen. Oder ihr sonst hoffentlich begeistert seid von der ganzen Arbeit, dann freue ich mich, wenn ihr mir auf Google auch Reichweite geben könntet, weil da ist es gar nicht mal so schwer gefunden zu werden für Eltern, die nicht schreien lassen wollen. Und ich wünsche euch jetzt ein ganz tolles Wochenende. Hoffentlich seid ihr gesund und fit. Wir waren es leider nicht. Aber das Leben muss weitergehen. Vor allem, wenn man, ja, kennt ihr ja, als Eltern ist es schwierig mit kranken Kindern. Man kommt selbst gar nicht zurück, wenn man selbst auch betroffen ist. Hoffen wir mal, dass die nächsten Wochen etwas einfacher werden. Und ich freue mich nächste Woche wieder auf euch. Macht's gut, bleibt fit und gesund und schlaft gut. Tschüss!